Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Willkommen zu einer neuen Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan und Sascha Fassbender.
Schön, dass du da bist, Sascha.
Danke, schön, dass du da bist. An diesem wunderschönen, ich kann es nur noch mal sagen, an diesem wunderschönen Freitagabend. Raf, wie war deine Woche?
Spannend, heute ein bisschen anstrengend, weil 35 Grad.
Klimaanlage Allee.
So, aber viel wichtiger als das, wir haben heute einen Gast wieder bei Schei und Rauch.
Ja, ich bin, Raf hat... Ich duz dich einfach mal.
Das ist nicht okay.
Wir kennen uns jetzt auch schon 20 Minuten oder eine halbe Stunde, würde ich sagen. Es ist der gute Mike Kivilip, habe ich es richtig ausgesprochen, den Nachnamen?
Vollkommen korrekt. Okay. Und deswegen darfst auch du sagen, weil du es richtig ausgesprochen hast.
Yes. Und das Gute ist, Raf, du hast ja letzte Woche angekündigt, es erwartet uns ein Prominenter. Mike Kivilip ist der, ich wollte es schon immer mal sagen, Undertaker.
Ich drehe mich gerade rum, wo ist der Promi?
Mike er ist nur ein Undertaker.
Ja, richtig. Mike ist nicht nur einer meiner Kollegen, sondern auch ein Herzensmensch, ein sehr guter Freund. Und ich finde, eine absolut besondere Persönlichkeit, denn Mike ist nicht nur Morgenmoderator einer Morningshow. Mike hat sich irgendwann zur Aufgabe gemacht, tote Menschen abzuholen, sie sauber zu machen und zu beerdigen. Er ist tatsächlich nebenbei noch Bestatter.
Das trifft es auf den Punkt, genau. Wobei Bestatter, ich tue mich mit dem Wort immer schwer, ich sage mal, ich arbeite für einen Bestatter. Okay, ja. Weil ich ja quasi nicht die Ausbildung gemacht habe, du hast gerade schon gesagt, was ich alles mache. Ich biete quasi Bestattungsdienstleistungen an,
Wie kommt man aufs... Also an alle Hörer, die vor kurzem einen Menschen verloren haben, schaltet ab oder seht das als Therapie. Wie kommt man dazu, das zu machen?
Ganz kurz, ich muss Mike jetzt schon unterbrechen, bevor er überhaupt angefangen hat. Glaubst du, dass es Menschen geben könnte, die diese Folge triggern könnte?
Also ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass wir uns hier und da mal über Tote lustig machen könnten. Auf jeden Fall
über
werden.
Über das Sterben. Oder? Nicht über Tote, über das Sterben an sich.
Ja, also ich glaube, das ist die allererste Folge, die zu mehr als 30% aus schwarzem Humor bestehen wird.
Ja, dabei haben Sascha und ich ja so viel Humor. Also ich für meinen Teil schon ein bisschen, aber okay, wir werden sehen, wie es läuft.
Raf, jetzt übertreib mal nicht. Okay. Wie bist du zu diesem Job gekommen?
Vor knapp 2,5 Jahren ist meine Oma gestorben. Und die Stimmung ist nicht am Boden. Es geht jetzt bergauf. Und es hat mich irgendwie fasziniert, als wir ins Krankenhaus gekommen sind, wie sie da so lag. Und ich habe auch irgendwie direkt die Berührungsängste verloren und auch bei der Aufbahrung beim Bestatter später und auch der ganze Umgang des Bestatters mit uns hat mich irgendwie total beeindruckt. Und es hat mich dann über knapp 2 Jahre begleitet, diese Gedanken, boah, Bestatter, interessant, mach mal ein Praktikum. Aber neben so einer Radioarbeit, wo du dann auch einen normalen Arbeitstag hast, ist das relativ schwierig. Und dann habe ich meinen Chef dazu gekriegt, also unseren Chef Raf, dass ich eine Serie machen darf zum Thema Bestattungen. Und habe dann in der Tat auf einer Hochzeit von einer Freundin in Mazedonien ihre Schwiegermutter kennengelernt. Bei, weiß ich nicht, wie viel Cocktails mittlerweile intus, hat sie mir dann verraten, dass sie Bestatterin ist in Neuss. Und zwar beim Bestattungshaus Wilfried Odenthal. Und ich sage, geil. Ich sage, das hat einen Grund, dass wir uns jetzt hier getroffen haben in Mazedonien, besoffen am Tisch. Ich sage, ich mache jetzt bei euch meine Reportagereihe. Ja, und dann bin ich da hingegangen. Die haben mich mega gut aufgenommen. Und nach der Bestatterreihe, das war ungefähr so eine Woche Serie, die ich produziert habe, die lief dann auch im Radio, hat mich das über 2 Monate nicht losgelassen, das Thema Bestattungen. Und ich dachte, ja komm, ist eine Eintagsfliege, ne? Du bist begeistert. Pustekuchen, 2 Monate später habe ich ihn dann angerufen und er hat gesagt, Gott sei Dank meldest du dich. Ich will dich haben.
Ich erinnere mich noch, als diese Serie dann bei uns lief er unter anderem auch in meiner Sendung. Und das war, ich glaube, das erste Mal, dass ich mit jungen Menschen, also wir sind ja alle relativ jung in dem Sender, auf diese Art und Weise über den Tod und über Bestattungen und über das Verlieren eigentlich auf so einer Basis gesprochen habe, wie wir es getan haben, als deine Serie lief. Und ich muss schon echt sagen, also da ist der ein oder andere Beitrag bei gewesen, wo ich dachte, wow, das hat so Mut gegeben, einfach auch darüber zu sprechen, ohne dieses Gefühl von, nein, darüber redet man nicht.
Ja, wow, da ist gerade ein Frosch gestorben. Sorry.
Oh wow, Sascha, ey.
Den kann ich aber auch beisetzen, das ist kein Problem.
Oh wow. Ja, und das ist halt genau das, was bei mir eher genau andersrum ist. Also von der allerersten Beerdigung in meinem Leben, womit ich so gar nichts richtig anfangen konnte, weil ich noch recht jung war, von Beerdigung zu Beerdigung wurde es immer irgendwie, ja, es hat eher so ein bisschen abgehärtet und kühler gemacht, was das Thema angeht und immer so, ja, okay, schnell abhaken und über was anderes nachdenken. Wie ist das bei dir? Also du hast gesagt, du fandest es ich glaube, du hast es so genannt, faszinierend, als deine Oma da tot lag.
Ja.
Wie gehst du jetzt mit Menschen um, die da irgendwo tot liegen?
Es fasziniert mich immer noch.
Ja.
Ich fühle auch mit, aber ich leide nicht mit. Vor allem mit den Verstorbenen nicht, aber auch mit den Angehörigen nicht. Also wenn ich bei den Familien zu Hause bin und ich bin ja nun mal quasi deren erster physischer Ansprechpartner, der in Form des Bestatters dann zu dir nach Hause kommt, die Verstorbenen da abholt oder eben dann auch die Verstorbenen fertig macht. Ich glaube, mitfühlen, ja, aber nicht mitleiden. Und das ist halt bei, ich sag mal, fremden Leuten. Wir haben jetzt vor knapp 2 Monaten eine gute Freundin meiner Eltern verloren, Mitte 50 an Krebs, von jetzt auf gleich. Das war komplett anders. Also da habe ich quasi gelitten oder leide heute immer noch so ein bisschen, wie jeder andere auch, der einen geliebten Menschen verliert. Also nur, weil ich jetzt quasi jeden Tag mit Verstorbenen oder mit der Geschichte rund um den Tod zu tun habe, heißt das nicht, dass ich abhärte. Ich habe eher das Gefühl, dass ich noch empathischer geworden bin. Also sobald jemand in meinem Umkreis erzählt, Mensch, ein geliebter Mensch von mir ist irgendwie gerade im Krankenhaus oder der droht bald vielleicht wirklich zu versterben, dann fühle ich da mit. Und bin sofort mit denen, irgendwie habe ich das so ein Gefühl, auf Augenhöhe.
Ich glaube, das ist eine sehr erstrebenswerte Art, darüber nachzudenken und damit auch umzugehen. Ich glaube, dass sich Menschen das auch für sich selbst wünschen. Also diese, ich will jetzt nicht Abgeklärtheit sagen, aber diese Ruhe, mit der du das ja auch beschreibst und so. Trotzdem frage ich mich, hattest du denn vor dieser Arbeit Angst vor dem Tod und hat sich das mit der Arbeit dann geändert?
Ich sag mal so, Angst vor dem Tod habe ich immer noch. Obwohl ich jeden Tag oder mehrmals die Woche Verstorbene sehe. Ich habe aber keine Angst davor, was danach passiert, also wenn ich tot bin. Weil ich weiß, dass ich auf jeden Fall von meinen Kollegen in diesem Bestattungshaus so behandelt werde, wie ich es tue und wie wir das alle von unserem Chef gelehrt bekommen haben oder immer noch gelehrt bekommen. Allerdings habe ich Angst, wie ich sterbe. Also werde ich gleich, wenn ich hier aus dem Studio gehe, von einem Bus überfahren, leide ich auf der Straße. Vielleicht bekomme ich Krebs und vegetiere dahin, kriege ich Demenz oder sowas.
Aber,
davor habe ich Angst.
Aber das ist ja genau der Unterschied. Es gibt Menschen, die haben Angst vorm Sterben, habe ich auch, aber ich habe zum Beispiel keine Angst vor dem Tod. Also verstehst du den Unterschied? Und ich glaube, sich das auch mal bewusst zu machen, ich glaube, ganz, ganz viele Menschen haben eigentlich Angst vor der Art und Weise, wie sie sterben und gar nicht so eine große Angst vor dem Tod per se.
Ja, es kommt drauf an, was du da erwartest. Also es gibt ja, glaube ich, so 3 Formen von Erwartungen. Einmal dieses, ich bin dann woanders, ob es jetzt ein Jenseits, ein Paradies, eine Hölle ist, was auch immer. Oder dieses, ich werde wiedergeboren in einem anderen Körper. Oder zappenduster, kein Ton, kein Nix, noch nicht mal damals, wenn du Fernsehen geguckt hast und es war Schnee. Also wirklich alles dunkel und alles vorbei. So diese 3 Versionen gibt es ja quasi. Und ich glaube, vor der 3. haben Menschen, glaube ich, schon Angst. Aber vor diesem, ich glaube, ich lande im Himmel. Das ist, glaube ich, so, damit wird sind alle so konform, glaube ich.
Wie
ist das bei dir? Was erwartest du beim...
Also ich gehe davon aus, dass wir ein Organismus sind. Sobald er verstirbt, sind wir weg vom Fenster. Das Licht ist aus. Heißt aber nicht, dass ich die Verstorbenen so behandle. Ich behandle die alle so, auch hinter den Kulissen, wenn die Tore runter sind und ich die fertig mache, behandle ich die so, als wären die noch ansprechbar.
Hast du dich schon mal geekelt?
Oh ja, ja, ja. Ganz am Anfang zum Beispiel, als ich quasi angelernt worden bin, da war so ein offener Kopf für mich ein Problem. Da war es auch ein Problem, einfach einen Zugang zu ziehen. Das hat sich mittlerweile abgebaut.
Was heißt Zugang ziehen?
Wenn du zum Beispiel Reanimationen hattest oder auch Leute aus dem Krankenhaus abholst, dann haben die einen Zugang im Körper drin, wo da Medikamente drüber zugeführt worden sind. Und die sind meistens noch drin. Die kommen bei uns, wir haben auch schon mal eine gehabt, die hatte noch einen Tubus drin von der Reanimation. Den hat der Notarzt einfach nicht rausgezogen, wo dann halt eine künstliche Beatmung über den Hals zugeführt wird. Das passiert halt auch. Was mich allerdings noch ekelt, um auf deine Frage zurückzukommen, alles was krabbelt. Jetzt gerade Sommer, Fliegen überall, sobald einer zu Hause verstirbt oder vielleicht auch auf offener Straße. Die Fliegen kommen, ne? Die Angehörigen denken, ey komm, wir lüften mal eben zu Hause durch. Ne? Man möchte ja nicht, dass es irgendwie müffelt, was es übrigens in den seltensten Fällen tut. Und dann kommen die Fliegen. Und das hatten wir in den letzten Wochen in der Tat. Und da läuft es mir echt immer den Rücken runter. Ich mache das dann zwar, also Augen zu und durch, aber das ist nicht schön, das ekelt mich.
Das ist so ein Geschenk, dass es Menschen gibt, die eben genau das auch mit Würde vor allem machen. Und ich kann absolut verstehen, dass man sich da natürlich ein bisschen ekelt, aber umso wichtiger ist die Arbeit natürlich auch.
Ich finde an dieser Stelle, was ist das Ekelhafteste, was du gesehen hast? Oder gibt es
so
2, 3 eklige Sachen, die so für dich ganz oben sind?
Ich sag mal, das skurrilste, ekelhafteste war eine Wasserleiche.
Das hat auch mal ein Feuerwehrmann mir erzählt. Das ist so ganz aufgedunsen und weiß, ne?
Also, der ist.
Also, blass ist schon ein Kompliment.
Ja, der ist im Rheinkreis Neuss reingefallen. Ja. In den Rhein und ist in Duisburg im Hafenbecken wieder hochgekommen. Das ist aufgrund der Strömung so. Also, viele Leute, die so im Bereich Bonn, Köln, Rheinkreis Neuss reinfallen, Krefeld auch noch, die kommen ganz oft in Duisburg wieder hoch. Außer die Strömung ist vielleicht mal ein bisschen anders oder irgendwelche äußeren Umstände beeinflussen das. Und den haben wir halt abgeholt in Duisburg dann, nicht direkt am Hafen. Also wir fahren keine Polizeieinsätze, das muss ich vielleicht dazu erzählen. Wir fahren nicht auf die Autobahn, wo ein Verkehrsunfall war. Wir fahren nicht zu Bränden hin, wo dann Brandopfer liegen oder so, die dann halt verstorben sind infolge des Brandes. Das sind dann Bestatter, die im Auftrag der Polizei handeln. Wir handeln nur im Auftrag von Angehörigen, die uns explizit beauftragen und sagen, hey, wir hätten gerne die Firma Odenthal, die uns betreuen soll. Und für die fahren wir dann quasi dahin. Und da hat uns quasi eine Familie beauftragt, dass wir die Wasserleiche abholen in Duisburg. Und der lag halt in einem sogenannten Bodybag drin. Habt ihr vielleicht schon mal im Tatort oder so gesehen? Mhm. Das sind diese weißen und schwarzen, ich nenne es jetzt mal umgangssprachlich, genau, Säcke. Mhm. Das gilt für uns gar nicht, weil kein Mensch, auch wenn er verstorben ist, kommt in einen Sack rein, sondern in einen Bodybag. Mhm. Bei der Öffnung dann...
Sascha, muss ich das machen?
Ja, nein, weil das ist so...
Weil es so verenglischt wird.
Ja, das und es wird halt nur nicht Sack gesagt, weil... Damit es schöner klingt.
Ja. Bestes Beispiel ist auch, du hast ja bei einem Sarg ein Unter- und ein Oberteil. Umgangssprachlich ist oben drauf ein Deckel. Ne? Ja. Den machst du zu, wenn du die Erdbestattung durchführen willst. Da würdest du von meinem Chef einen hinter die Löffel kriegen.
Einen auf den Deckel. Sorry.
Weil ein Verstorbener bekommt niemals einen Deckel oben drauf, in Anführungszeichen, sondern der Sarg wird verschlossen mit einem Oberteil. Hat viel mit Würde zu tun, viel, viel mit Anstand.
Klar.
Um zurückzukommen auf die Wasserleiche. Auf jeden Fall sah der aus wie Schreck. Ihr kennt die Figur, komplett grün.
Boah.
Und ich habe es nicht für möglich gehalten. Ich habe schon oft von diesen Erzählungen gehört und habe ihn dann vor mir liegen gehabt und war echt baff. Dieser Geruch ist einzigartig. Den habe ich vorher so noch nie gerochen. Mir fällt auch nichts ein, womit der irgendwie zu vergleichen ist.
Fischig?
Nicht? Nee. Ich habe vor kurzem zu einer Freundin gesagt, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist wirklich so, wenn Kinder Durchfall haben, so Babys, und du machst ihnen die Pampers auf, der Geruch mal 100.
Ich war übrigens diese Freundin, die das gehört hat. aber interessant. Und krass, aber als du das gerade erzählt hast, dass ihr ja bestellt werdet oder gerufen werdet von den Angehörigen und von den Familien. Das bedeutet aber auch, dass du noch nie an einem Tatort zum Beispiel warst und dort eine Leiche abholen musstest, oder?
Das ist immer indirekt. Also wenn zum Beispiel die Todesursache unklar ist, also der Notarzt oder der Hausarzt sagt, ich weiß nicht, ob der wirklich an einer natürlichen Todesursache wirklich verstorben ist, dann kommt die Kriminalpolizei und beschlagnahmt den Verstorbenen. Mhm. Das heißt, wir können die Totenscheine nicht mitnehmen, nehmen nur den Verstorbenen mit und dürfen dann ihm auch nichts weiter irgendwie vollziehen. Also nicht herrichten, nicht hygienisch versorgen, wie wir es nennen, also reinigen. Und man weiß ja nie, ist man vielleicht an einem Tatort oder nicht. Aber so an einem Tatort, das stimmt, war ich noch nie. Also ich war noch nie an einem Tatort, wo wirklich ein Mensch umgebracht worden ist oder so.
Jetzt kenne ich dich ja schon ziemlich gut und ich weiß, du bist ja auch jemand, der dann doch schon abgehärtet ist und einfach auch seine Aufgabe macht. Du machst das ja auch schon mit Herz. Jetzt ist das ja nicht ungewöhnlich, wenn ein Mensch stirbt. So ist einfach unser Leben und damit müssen wir zurechtkommen. Und ich glaube, es ist normal, eine 80-jährige Person irgendwo oder eine 90-jährige Person abzuholen. Was ist mit so sehr jungen Menschen? Fühlt sich das für dich dann nochmal anders an?
Vielleicht da kurzer Einschnitt. Wir machen die Beerdigung von Tod und Fehlgeburten kostenlos. Dementsprechend haben wir einen riesengroßen Zulauf. Auch Kinder, die vielleicht 1-2 Stunden oder 3-4 Tage gelebt haben, so kleine Babys, auch die haben wir bei uns ganz, ganz oft. Am Anfang hatte ich Angst. Mittlerweile, das soll nicht irgendwie blöd oder abgehärtet klingen, aber ist das ein normaler Verstorbener wie jeder andere auch. Mhm. Was mich ehrlicherweise am meisten bewegt, ist, wenn ich Familienmitglieder abhole zu Hause, die in dem Alter meiner Eltern sind. Und das ist jetzt schon ganz, ganz oft passiert. Mhm. Von jetzt auf gleich aus dem Leben gerissen, dann kommt man da an. Die Angehörigen trauern um den Verstorbenen rum, hängen eventuell noch auf ihm drauf. Und einmal, muss ich gestehen, ist es mir nicht gelungen, den Abstand zu wahren, weil mich die ganze Familie komplett copy-paste an meine Familie erinnert hat. Und wir haben dann auch, das war mitten in der Nacht, sind wir dann quasi mit der Familie noch, weil wir mit denen noch ein kurzes Vorgespräch am Tisch geführt haben. Wir klären halt, also wir kümmern uns auch erstmal um die Familie, dass die erstmal klarkommen, dass wir deren Vertrauen schaffen, weil in so einer intimen Situation, wie wir sie erleben, er liebt ihn niemand anders. Mhm. In der Trauer sind wir alle gleich und die Trauer ist sowas von unfassbar intim. Und dann liegt der Verstorbene auch noch teilweise dann ja eventuell nackig da, wenn die Kriminalpolizei oder der Notarzt da war. Und da versuche ich immer erst das Vertrauen von denen zu kriegen, um mit denen auf Augenhöhe zu sein, weil die geben mir gleich das Wichtigste in ihrem Leben in die Hand. Das nehme ich mit. Und das war halt bei dieser Familie auch so. Und dann haben wir mit denen am Tisch gesessen. Und die Mutter, also die Witwe in diesem Fall, die war original meine Mama. Und natürlich hat die geweint, die war vollkommen am Boden. Und auch die Kinder, eine Tochter war sogar noch zugeschaltet, weil die im Ausland lebt. Und da hatte ich wirklich komplett durchweg Gänsehaut. Und das war, glaube ich, auch ein Punkt, wo ich nicht nur Mitgefühl hatte, sondern auch ein Stück weit mitgelitten habe.
Wie gehst du dann mit deiner Familie um, wenn solche Situationen passieren? Macht dir das bewusst, was du hast?
Ich habe in der Tat die ersten 2 Monate, als ich den Job gemacht habe, habe ich nach jedem Verstorbenen, den ich quasi neu angenommen habe, den Fall, habe ich meinen Eltern geschrieben. Ich sage, ich bin so unfassbar froh, dass es euch gibt. Ich liebe euch über alles. Dementsprechend wurden die natürlich fast zugespammt, muss man ehrlicherweise sagen, weil wir, das soll jetzt nicht irgendwie Selbstlob sein, das ist ja auch nicht mein Unternehmen, ich arbeite nur dafür, aber es ist schon der beste Bestatter, den es hier in der Umgebung gibt. Mhm. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ich kenne viele, viele Bestatter, habe hinter viele Kulissen gucken dürfen die letzten Monate und es ist durchweg wirklich von vorne bis hinten der Beste.
Wie gehst du mit Trauer um? Und zwar die, die du sehen musst und vielleicht sogar auffangen musst. Also Eltern, die ihr Kind verloren haben, Geschwister, das vergisst man, glaube ich, auch oft. Ne? So ein Geschwisterkind, das leidet natürlich auch dann, wenn das Brüderchen und das Schwesterchen stirbt. Wie geht man damit um?
Situationsabhängig. Vor kurzem, ist keine 2 Wochen her, hatte ich Morningshow. 4.30 Uhr ist ja der Arbeitsbeginn und um 2.30 Uhr klingelt nachts mein Handy. Ich habe gesagt, ey, die wissen da beim Bestatter, dass ich halt Morningshow dann habe. Die sagten, ey, wir brauchen da bitte deine Unterstützung. Fahr bitte dahin, da ist eine Familienmama gestorben. 8 Kinder, der Mann mitten in der Nacht ist die einfach umgekippt. Kannst du das bitte machen? So, und diese Umstellung dann von Trauer auf gute Laune wieder für die Morningshow war schon hart. Aber ich muss sagen, mittlerweile gelingt mir das recht gut. Und es soll nicht abgedroschen klingen, aber sobald ich die Verstorbenen oder den Verstorbenen bei uns dann in der Kühlung habe, ist der Fall erstmal für mich abgeschlossen, bis die Angehörigen dann halt zur Beratung kommen, bei der Aufbahrung dabei sind oder die Bestattung stattfindet. Also ich kann relativ gut wieder in den Alltag zurückfinden.
Aber was ich meine, ist eigentlich eher dieses, ich glaube, Leute können mit dem Tod noch gar nicht so richtig umgehen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie ihn erleben müssen, wenn zum Beispiel die Mutter stirbt oder ein Freund oder wer auch immer. Ich meine, merkst du Unterschiede der Trauer? Kannst du sagen, Kinder sind in der Regel so und so und Erwachsene sind so und so und Männer sind so und so und gibt es da Unterschiede?
Nee, also jeder Mensch ist komplett unterschiedlich. Komplett unterschiedlich. Was ich beobachtet habe, ist, dass gerade kleine Kinder sehr, sehr tough damit umgehen. Und Eltern häufig sagen, nee, also wir können ja nicht zur Aufbahrung, wo dann der Verstorbene dann hergerichtet zwar ist, aber im Sarg liegt dann bei uns. Wir haben übrigens einen sehr, sehr in Anführungszeichen schönen, also würdevollen Verabschiedungsraum. Da können wir die Kleinen doch nicht mitnehmen. Ja, warum denn nicht? Die gehen da häufig einfacher mit um und nehmen die Eltern an die Hand und sagen, hey, wir gehen jetzt rein. Wir sagen jetzt Mama, Papa, vielleicht Opa oder Oma, wir sagen jetzt gemeinsam Tschüss. Und die legen dann noch gemalte Bilder da rein, wenn sie schon schreiben können, auch Briefe. Und wenn wir dann die Aufbahrung am Ende dann quasi, wenn die Angehörigen weg sind, wenn wir die Verstorbenen wieder in die Kühlung bringen, dann ist in den Särgen auch was drin. Und da kommt ganz, ganz viel von den Kindern. Vor kurzem hatten wir auch ein Kind, das hat noch am Sterbebett des Opas noch Blumen drapiert. War extra Blumenschneider, hat gesagt, hey, der Opa ist jetzt zwar tot, aber ich möchte gerne, dass da Blumen neben stehen. Und die Blumen haben wir mitgenommen und die standen auch bei der Aufbauung neben dem Sarg.
Süß. Du hast eben erzählt, dass du auf Abruf fehl bist. Auch jetzt in diesem Moment.
Genau, ich also habe mein Handy hier liegen.
Dass es gleich klingelt.
Das kann durchaus passieren.
Und dann gibt es einen Schein und Rauch on Tour. Gibt's nicht, nein. Gibt's nicht. Aber gab's schon richtig kuriose Situationen, aus denen du rausgeweckt wurdest oder weiß ich nicht, dass du... Du warst auf einer Comedy-Veranstaltung oder eben das mit der Morning-Sendung ist halt in eine ähnliche Richtung. Ja, oder weiß ich nicht. Du hast halt irgendwelche wilden Sachen gerade gemacht und in dem Moment klingelt das Telefon, du weißt ganz genau, da wartet eine Leiche auf mich.
Also die Sache ist, Planung ist das halbe Leben und ich finde, wenn wir diesen Job machen, müssen wir zu 100%, wenn wir dann rausfahren, für die Angehörigen da sein und dementsprechend planen wir halt vorher auch. Also ich kann jetzt nicht irgendwie ins Phantasialand fahren und sagen, ja, alles klar, ich bin in 2 Stunden da. Nee, es funktioniert nicht, dann habe ich halt einen Vertreter, zum Beispiel meinen Bruder, den habe ich mittlerweile mit in Anführungszeichen reingezogen. Dann würde ich mich quasi ausklinken für diese Stunden, wo ich sage, ey, ich bin jetzt gerade vollkommen auf einer Party oder sowas und dann melde ich mich halt auch ab und schaue, dass halt 2 oder 3 andere Kollegen dann die Bereitschaft übernehmen oder rausfahren würden.
Kennst du den Darwin Award?
Nee.
Das sind in Anführungszeichen lustige Tode. Also da gab es zum Beispiel einen in Mecklenburg-Vorpommern, meine ich. Der hat einen Maulwurf im Garten, hat dann den Garten mit Stäben ausgelegt, mit Metallstäben und wollte den mit Strom, den Maulwurf, killen. Hat es angemacht, stand aber selbst noch auf dem Rasen und ist dann halt gestorben. Oder ein
Gott
Typ,
hab ihn selig.
Gott hab ihn selig, ja. Den Maulwurf auch.
Ich meinte den Maulwurf.
Noch ein letztes Beispiel ist, warte, ich hab jetzt zwei aufge... Nee, der ist nicht so lustig. Ach genau, einer, der wollte eine Briefbombe rausschicken, hat zu wenig Porte draufgeklebt, kam zurück an den Absender und hat es geöffnet und ist dann selbst hochgegangen.
Das ist niemals wahr, Sascha Fassbinder.
Ich hab's recherchiert.
Wirklich?
Okay, dann eine Story, auf jeden Fall war es. Ein US-Amerikaner hatte so eine schnittsichere Weste, dachte er, wollte es testen. Und ist dann dabei halt mit mehreren Messerstichen.
Und der war Amerikaner?
US-Amerikaner.
Ja, dann glaube ich das. Okay. Mike, zurück zu dir.
Nein, ich wollte jetzt natürlich fragen, ob du sowas oder sowas Ähnliches schon mal hattest in irgendeiner Art und Weise. So ein verrückter, kurioser Tod, insofern man das überhaupt sagen kann in deiner Branche?
Also wir wissen in den allerseltensten Fällen, woran die Leute wirklich verstorben sind. Das hat mich am Anfang auch sehr verblüfft, aber es gibt einen sogenannten grünen und einen roten Totenschein, um es mal so bildlich zu machen, die sind wirklich grün und rot. Der rote ist zugeklebt, den dürfen wir auch nicht öffnen und da steht die wahre Todesursache drin. Also woran der Verstorbene wirklich dann verstorben ist, nur den grünen öffnen wir, da steht Name drauf, Sterbeort, Sterbezeit, ist er ansteckend, hat er vielleicht Corona, das steht da drauf und ist es eine natürliche oder unnatürliche Todesursache. Und
bist
mehr,
du da neugierig?
Am Anfang war ich neugierig, ehrlich gesagt ja. Mittlerweile, man kann sich natürlich in gewissen Situationen den Tod herleiten. Also wenn ich irgendwo hinfahre und sehe eine ältere Person, unterstelle ich einfach mal Altersschwäche, Multiorganversagen. Bei Krebspatienten ist es sehr wahrscheinlich, dass sie natürlich dann infolge der Krebserkrankung verstorben sind. Bei den Personen, die einfach so umkippen, ich hatte vorhin die im Alter unserer Eltern angesprochen, natürlich wird mich das schon interessieren, aber das geht mich halt nichts an. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit die Möglichkeit gibt, die Distanz zu wahren.
Aber ich habe da noch eine Nachfrage, weil ich das nicht ganz verstanden habe. Das heißt, ihr habt einmal einen grünen und einen roten Umschlag.
Genau.
Wofür gibt es diese Umschläge, wenn ihr den roten gar nicht öffnen dürft? Wer schreibt die? Wo liegen die? Warum sind die überhaupt da?
Also diese Scheine bringt immer der Arzt mit, der die Todesursache feststellt. Also es ist ein Notarzt, es kann ein Hausarzt sein und die stellen die aus und dieser Schein muss immer beim Verstorbenen bleiben. Ausnahme ist, wenn die Polizei ihn beschlagnahmt, dann nehmen die beide Scheine mit und wir holen dann den Verstorbenen ab und nehmen den mit zu uns und machen erstmal nichts, bis wir die Freigabe von der Polizei haben. Und bis wir dann diese Scheine haben, vergeht halt schon mal 1-2 Tage, wenn es dann wirklich dann ein Polizeifall war. Und wenn wir die direkt haben, können wir quasi nach Abklärung mit der Familie, wenn die zur Beratung da waren, fahren wir damit dann zum Standesamt, da wo der Verstorbene halt verstorben ist in der Stadt. Und dieses Standesamt braucht halt beide Scheine, um halt dann die weiteren bürokratischen Sachen einzuleiten.
Krass, also die Bürokratie in Deutschland... Die zieht sich bis in den Tod, muss man sagen, tatsächlich.
Ja. Und es ist in der Tat sehr, sehr viel. Ich würde jetzt mal so schätzen, wenn viele immer denken, boah, Bestatter, der hängt ja den ganzen Tag mit Toten rum. Da vielleicht noch kurz zur Einordnung, das Wort Toter gibt es bei uns im Unternehmen auch nicht.
Warum nicht?
Weil bei uns alle Verstorbene sind. Verstorbene ist weicher, würdevoller und einfach angenehmer. Also Leiche, Toter gibt es bei uns nicht. Auch dafür würdest du vom Chefpaar auf den Deckel kriegen. Da legt er wirklich sehr, sehr viel Wert drauf und das ist mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen. Wenn Kollegen dann schon mal in der Mittagspause waren und sagen, ey, warst du wieder bei deinen Toten, dann komme ich mir vor wie ein Klugscheißer, weil ich das Wort fast gar nicht dann benutze, außer ich bin so unter Freunden und möchte denen irgendwas erklären.
Aber die Erklärung ist wichtig, weil ich habe nie darüber nachgedacht. Und jetzt, wenn ich so aber drüber nachdenke und um Himmels Willen jemand stirbt, den ich liebe und ich realisiere, er ist tot, also er ist verstorben, also sowas wie gegangen. Das ist nicht ganz so hart und nicht so, ja, ich kann das gar nicht richtig erklären. Es fühlt sich besser an, tatsächlich verstorben zu sagen.
Dementsprechend muss man halt auch immer 100%, fast 200% bei der Sache sein, wenn wir bei denen zu Hause sind. Also da darf mir eigentlich so ein Fehltritt nicht passieren, dass ich sage, komm, wir gehen jetzt mal vorne zur Leiche. Das geht nicht.
Aber das tust du, glaube ich, auch nicht, weil du wirklich das auch als Person siehst. Es ist ja für dich nicht nur ein Körper, so wie ich dich kenne, Mike. Das ist ja wirklich ein Mensch.
ich rede auch in der Tat mit denen, wenn ich mit denen alleine bin. Also ich sage zum Beispiel, wenn ich abends fertig bin mit den Aufbahrungen und dann das Licht ausmache, sage ich immer, gute Nacht. Ich sage denen auch allen Hallo. Also wenn ich zum Beispiel, ich hole ja auch nicht jeden ab. Zum Beispiel, wenn Leute jetzt im Krankenhaus versterben, dann holen die Kollegen die schon mal dann ab, während ich dann in der Morningshow bin. Ich bahre ja auch nicht jeden auf, der bei uns wirklich ist. Ich bin ja ein Teil des Teams. Und wenn ich die vorher nicht gesehen habe, dann begrüße ich die auch, wenn ich dann die Hülle aufmache.
Hast du schon geweint?
Ja, auf einer Kinderbeerdigung letztens. Das waren Zwillinge.
Die sind beide gestorben?
Ich darf ja nicht so viele personenbezogene Daten erzählen. Ja. Ich versuche jetzt mal so ein paar. Ja. Also der eine Zwilling ist im Bauch der Mama verstorben, musste aber noch drin bleiben, damit der andere überleben kann. Dann sind sie beide zur Welt gekommen und der eine ist nach ein paar Tagen verstorben. Und da haben wir dann diese Beerdigung gemacht, waren dann auch auf dem Friedhof und das war halt auch noch zu Corona-Zeiten. Das heißt, da durften auch nur ein paar Hände voll Leute dahin. Und dieser kleine weiße Sarg, als wir ihn dann da hingetragen haben, wir waren ja vorher eine Stunde vorher da, wir sind meistens immer so eine Stunde, zwei Stunden vorher da, damit wirklich auch alles steht, bis die Angehörigen kommen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, du kommst auf den Friedhof und der Bestatter ist da von links am rechts da am Räumen und holt vielleicht gerade den Sarg oder die Urne aus dem Auto. Ich finde, das geht gar nicht. Habe ich vor kurzem auf einer Beerdigung, wo ich als Gast in Anführungszeichen war, auch beobachtet bei einem Kollegen, bei einem anderen Bestatter. Und habe direkt gesagt, alles klar, du bist beim richtigen Bestatter angekommen.
Aber Mike, wenn sowas passiert, ja, also wenn eine Familie dieses harte Schicksal erleidet und du kümmerst dich um diese Familie, denn, und das habe ich heute tatsächlich auch gelernt, dein Job ist ja nicht nur, dich um den Verstorbenen zu kümmern, sondern vor allem um die Familie. Ja. Wie startest du in den Tag, wenn du weißt, diese Mammutaufgabe liegt jetzt vor dir? Diese Familie wird dort stehen und diese zwei Kinder beerdigen, die nie so richtig die Chance hatten, mal das Leben zu leben.
Das mag vielleicht für andere oder vielleicht auch für euch jetzt komisch klingen, aber ich habe mich da drauf gefreut, das tun zu dürfen, weil ich weiß, dass wir mit unserem Team und unserer Philosophie und mit unseren Ressourcen das Beste wirklich rausholen. Ich will jetzt hier keine Werbung für Odenthal oder so machen. Ich sage auch passiert. Immer.
Ich sag auch Kannst immer. Du auch, ganz ehrlich, wenn ich auch höre, dass er zum Beispiel oder dass ihr die Kinderbestattungen komplett kostenlos macht oder auch von Kindern, die schon verstorben auf die Welt gekommen sind, wenn man das so sagt, kann ich echt nur Applaus sagen. Ich weiß, er könnte unfassbar viel Geld damit machen. Dein Chef hat sich dazu entschieden, das sein zu lassen und das so anzubieten. Und ich wette, das rettet sehr, sehr viele Familien aus einer ohnehin schlimmen Situation. Also mach Werbung.
Auf jeden Fall. Nee, weil ich sag auch immer zu Bekannten und Freunden, ich mache euch einmal das Angebot. Ich bin nicht böse, wenn ihr zu einem anderen geht. Nur heult nicht nachher rum. Und mich haben jetzt schon ein paar angesprochen, die waren bei anderen Bestattern. Wie wäre das denn bei euch gelaufen? Ich sag nichts. Und die haben dann so lange rumgestochert, bis ich denen dann gesagt hätte, wie es bei uns gelaufen wäre. Und die sind im Boden versunken. Weil ich den Sachen aufgezählt habe, eine Urne, die neben dem Grab steht, wo eine Rede gehalten wird, die nimmt dann der andere Bestatter runter und stellt sie auf den Boden, um dann die Bänder oben zu nehmen und sie runterzulassen. Ich kann keinen Verstorbenen, keine Urne oder keinen Sarg auf den Boden vor ein Grab stellen. Das geht einfach nicht. Das sind so Kleinigkeiten. Aber zurück nochmal auf diese Kindergeschichte mit dem Sarg. Ich hatte mich darauf gefreut, das zu machen, weil ich wusste, okay, das wird zwar ein schwieriger Tag und auch sehr traurig, aber es wird vor allem würdevoll werden. Und wenn wir kommen als Bestatter, dann ist der Drops gelutscht. Wir können nur noch die Kuh vom Eis holen oder das versuchen. Und mich hat es dann und auch den Chef, wir haben das zu zweit gemacht, weil Kinderbeerdigung machen wir meistens zu zweit, weil das schon hart ist. Uns hat es ergriffen, als der Sarg runtergelassen wurde, die Eltern davor standen, da krieg ich schon wieder Gänsehaut, Rosen reingeschmissen haben. Die anderen 30 Gäste standen halt dahinter, oder die Trauergemeinde stand dahinter. Und die Eltern haben sich in den Arm genommen und bitterlich geweint, als dann ein Lied lief. Und da ist dann vom Chef und mir wirklich die Brille beschlagen und haben uns angeguckt und haben gesagt, alles klar, wir sind bis hierhin durch. Der Sarg ist unten, die Friedhofsmitarbeiter sind noch hier. Die Familie kann sich jetzt so lange am Grab verabschieden, wie sie wollen. Aber wir haben bis hierhin alles getan, was wir konnten und es ist gut gelaufen.
Was hast du danach gemacht?
Wir sind ins Auto eingestiegen, haben unsere Brillen erstmal geputzt, tief durchgeatmet, Wasser getrunken und auf der Rückfahrt gequatscht. Das ist ganz, ganz wichtig bei uns. Wir reden, reden, reden. Auch mein Bruder, der ist Anfang 20 erst, also 20, 21, weiß jetzt nicht genau.
Schöne Grüße übrigens. Ja. Shoutout.
Der ist, den habe ich auch dafür begeistern können und wir reden auch ganz, ganz viel über Fälle, die uns beschäftigen, wenn wir zum Beispiel Familienangehörige abholen, die dann eine Mutter- oder Vaterrolle in der Familie gespielt haben. Da reden wir drüber.
Und das ist super, super wichtig, ja. Ich Also meine Mama ist ja auch verstorben, als ich noch ein kleines Kind war. Ungefähr sieben war ich. Und ich war nicht auf der Beerdigung. Meine Familie wollte mich natürlich so schützen und so, ne? Bis heute bereue ich das sehr, dass ich nicht auf dieser Beerdigung war. Bis heute bereue ich das, dass in dem Alter oder auch in den Jahren, auch die danach kamen, keiner so mit mir über das Thema gesprochen hat, dass meine Mutter gestorben ist, überhaupt über den Tod und so. Und ich kann, also jetzt, das ist meine persönliche, ganz private Meinung, ich kann nur jedem ans Herz legen, wenn sowas passiert, redet mit Kindern darüber. Mhm. Wie du schon anfangs gesagt hast, Kinder können das gut wegstecken. Ich habe das auch als Kind ganz gut weggesteckt eigentlich. Die Tatsache, dass ich nicht da war, die Tatsache, dass keiner mit mir geredet hat, das ist das, was ich lange Zeit nicht weggesteckt habe. Aber der Tod an sich, das war für mich gar nicht so krass erschreckend, muss ich gestehen. Von daher, absolut richtig, man muss einfach drüber reden und deswegen wollten wir heute unbedingt dich als Gast hier haben, Mike.
Wir haben vor kurzem, wenn ich das noch ergänzen darf, da war ich selbst noch nicht im Bestattungshaus, aber da erzählt der Chef immer von, da ist eine Familienmama gestorben. Die Tochter, 5, 6 Jahre alt, stand dann mit dem Papa vor der Tür zum Aufbahrungsraum, die Tür war noch zu. Die Mutter war super hergerichtet, die sah sehr ansehnlich aus, wie als würde sie wirklich schlafen. Das ist immer viel Arbeit, aber es hat funktioniert. Und der Vater hatte am Anfang Angst, mit der Kleinen da reinzugehen. Schafft die das? Aber er hat wirklich tief durchgeatmet. Man hat schon gemerkt, er hat echt Probleme, in diesen Raum reinzugehen. Dann hat das kleine Kind, das kleine Mädchen, 5, 6 Jahre, die Hand vom Papa genommen, den angeguckt und gesagt, komm Papa, wir sagen der Mama jetzt Tschüss. Und das zeigt, dass Kinder doch stark sind und das schaffen.
Voll. Gibt es Dinge, die du von dem einen Job mit in den anderen nimmst und andersrum? Irgendwie, dass du, also ich, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, ich habe 7 Jahre, ist jetzt ein völlig anderer Job, kann man auch gar nicht vergleichen, 7 Jahre in der Gastro gearbeitet und seitdem bin ich stressresistent. Dinge wie Hektik gibt es bei mir nicht mehr. Auch wenn da eine Bombe explodiert oder eine Bombe entschärft wird, da ist eine Fabrik hochgegangen und hier gibt es eine Terrordrohung, ich krieg das gebacken. Gibt es irgendwas, was du mitnimmst, dass du vielleicht ein Stück weit einfühlsamer gegenüber Interviewgästen bist oder irgendwas anderes, was du mitnimmst oder auch andersrum von deinem Radiojob mit in den Bestatterjob?
Also vom Radio zum Bestatter habe ich, glaube ich, die gute Laune mitgenommen, die ich eh so von meinem Papa schon mal mitbekommen habe, so dieser Strahlewand, weil ich mir denke, komm, denk positiv, das Leben ist eh viel zu kurz.
Ja.
Und das habe ich quasi damit hingenommen. Natürlich kann ich nicht mit Angehörigen lachen. Ich muss mit denen auf Augenhöhe reden. Ich rede dann auch ein bisschen gedämpfter. Lass sie ausreden, die können ihr ganzes Herz mehr ausschütten. Und ich glaube, dass die gute Laune dann immer mich auch wieder zurück in den Alltag befördert. Und umgekehrt vom Bestatter zum Radio ist es, glaube ich, so dieses Leben im Moment. Gerade wenn man so 4 Stunden Sendung vor sich hat, denkt man, boah, 4 Stunden. Aber nö, ich freue mich eigentlich auf jedes Lied, was mir gefällt. Natürlich ist da auch mal so ein Declan J. Donovan morgens dabei. Und ich mir denke, muss er jetzt schon wieder mit Pieces um die Ecke kommen?
Oder Tim Bensko.
Aber,
Shoutout.
Arne Tawil.
Aber Tim Bensko habe ich lange schon nicht mehr gehört. Das stimmt.
Mike Foster.
Ja.
Aber weißt du, Mike, es ist halt tatsächlich sehr skurril, weil du auf der einen Seite dieser Morgenmoderator eines Radiosenders bist und es ist dein gottverdammter Job einfach Heiterheit halt zu machen.
Du bringst in beiden Jobs Schwung in die Kiste.
Sorry. Oh mein Gott. Ich muss allerdings eine Anekdote über Mike erzählen.
Eine Anekdote? Du hast gerade Anekdote gesagt.
Nein, ich habe gesagt, ich muss jetzt eine Tote erzählen mit Mike, über Mike Kiewele. Mike und ich waren vor einigen Jahren auf der Weihnachtsfeier unseres Senders und dieser Abend endete dann bei einer sehr, sehr lieben Kollegin.
Ach du Scheiße.
Bei ihr zu Hause. Und Mike ist natürlich kein Kind von Traurigkeit. Wir haben ordentlich getrunken. Ja, ich eigentlich nicht so, weil ich trinke halt nicht so viel, aber
Ich habe für dich mitgetrunken.
Das stimmt. Jedenfalls haben wir auf jeden Fall beide noch uns in der Lage gesehen, ein Gespräch zu führen über den Tod und darauf, wie man sich darauf vorbereitet. Und ich muss dir sagen, Mike, ich habe noch nie in meinem Leben zuvor, ich hatte immer schon das Bedürfnis, über den Tod zu reden. Seitdem ich denken kann irgendwie oder seitdem mir bewusst ist, dass es den Tod gibt.
Können wir einen Todespodcast machen.
Hey, nimm mir die Haare nicht weg.
Zu dritt.
So sehr ich dich schätze, es gibt für mich keinen anderen Mann außer Sascha Fassbinder, um einen Podcast zu machen. Wir haben dann in dieser volltrunkenen Nacht über dieses Thema gesprochen und da hast du mir erzählt, dass du dich eigentlich schon sehr gut vorbereitet hast auf den Fall der Fälle. Und ich habe das nie vergessen und immer wieder gedacht, du musst das genauso machen wie Mike. Und jetzt, seitdem Mike für einen Bestatter arbeitet, haben Mike und ich auch schon den Deal, dass er sich um mich kümmert, wenn mir was passiert.
Ja, warte mal, wie bereitet man sich denn auf den Tod vor?
Indem man solche Gespräche führt.
Also, und das ist es eben. Ich finde, das wichtig, also man muss nicht zu einem Bestatter hinlaufen und einen Vorsorgevertrag machen, alles planen und schon bezahlen. Das kann man machen. Finde ich auch eine gute Sache, wenn man der Familie viel organisatorischen Aufwand dadurch abnimmt. Was ich aber wichtig finde, dass man darüber erstmal redet. Und dass man wenigstens weiß, will derjenige eingeäschert werden oder möchte er eingeäschert werden und dann im Fluss beigesetzt werden. Das machen wir übrigens auch. Wir haben so eine eigene Beisetzungsjacht. Oder möchte man einfach auf dem Friedhof die klassische Erdbestattung haben mit einem Sarg. Und daran scheitert es schon bei vielen Familien. Vor 5, 6 Jahren ist ein Freund von meinem Papa verstorben, von jetzt auf gleich einfach umgekippt. Herzinfarkt weg. Und die Frau wusste nicht, ey, was mache ich jetzt? Sie hat ihn einäschern lassen. Heute bereut sie es.
Warum?
Weil sie sagt, war das sein Wille? Jetzt ist er ja weg. Ja. Und das Gefühl habe ich auch immer. Wir haben auch so eine Uhrengalerie bei uns im Bestattungshaus unten, bis dann quasi die Beisetzung ist. Wenn wir die quasi dann abgeholt haben aus dem Krematorium, die kremiert worden sind, stehen die in so einer großen Uhrengalerie drin, haben die alle dann ihr eigenes Plätzchen. Und ich habe zu dieser Asche überhaupt gar keinen Bezug mehr. Weil das für mich kein Mensch mehr ist. Und deswegen ist bei uns in der Familie, es gibt mittlerweile also kein Grillen, kein Abendessen, kein Frühstück mehr, wo es nicht um den Tod geht. Wir wissen alle, was wir wollen. Wir haben alle keinen Vorsorgevertrag. Wir wissen aber alle, welche Lieder so grob laufen sollen, welche Särge wir haben wollen. Also ich weiß ganz genau, welchen Sarg mein Vater haben will, mein Bruder, meine Mutter.
Welchen willst du denn haben?
Einen schwarzen Hochglanzsarg.
Oh.
Das ist total kitschig, mit so einer Goldbordüre oben dran. Und innen drin rot ausgestattet.
Geil.
Liegt daran, wir haben vor kurzem einen sehr, sehr reichen und ich würde fast sagen, auf seinem Fachgebiet prominenten Mann beigesetzt und er hatte diesen Sarg. Und ich habe ihn damit abgeholt und habe ihn dann auch fertig gemacht, in den Sarg dann halt eingebettet, wie wir das nennen, und später dann auch die Beisetzung begleitet. Und dieser Sarg mit diesem großen Rosenbouquet obendrauf, das sah so unfassbar, entschuldige den Ausdruck, geil aus.
Ja.
Es sah so unfassbar toll aus, dass ich gesagt habe, egal was passiert, den Sarg kriege ich.
Du hast ja gesagt, du redest manchmal mit den
Verstorbenen.
Hast du eben auch auf die Schulter geklopft und gesagt, geiler Sarg, Bro. Geiler Sarg, wirklich.
Nee, wenn ich Verstorbene anfasse, dann fasse ich sie an, um sie sauber zu machen.
Okay.
Aber nichts anderes. Ich würde da niemals, also dafür haben die zu viel, also die haben einfach eine Würde.
Klar.
Die sind für mich ja quasi auch immer noch da. Ich denke, also in meinem Kopf sind die auch geistlich immer noch da.
Mhm.
Und sie könnten jederzeit die Augen aufmachen. Natürlich wäre das ein bisschen gruselig, wenn das passiert. Aber nee, sowas würde ich nicht tun.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber wenn du mit den Verstorbenen in diesem Raum bist und sie herrichtest, hast du das Gefühl, ja gut, irgendwie hast du es schon fast beantwortet, aber hast du das Gefühl, nicht alleine zu sein?
Mittlerweile habe ich die Angst oder Furcht verloren.
Aber ich glaube gar nicht, dass das eine Furcht oder eine Angst sein muss.
Ich war am Anfang ultra aufgeregt.
Mhm.
Also den ersten, den ich ganz alleine fertig machen durfte, ich nenne es extra durfte, ich habe mir in die Hose geschissen.
Hm.
Ich hatte Frühsendung. Es war irgendwie keiner mehr im Haus, weil alle auf Beisetzungen waren, im Beratungsgespräch waren. Es hieß, ey, der muss heute Abend für die Verabschiedung am offenen Sarg fertig sein. Mach mal. Wir haben das ja die letzten Wochen erklärt und die haben mich einfach ins kalte Wasser reingeschmissen. Man kann da so, natürlich kann man Dinge falsch machen, aber die wussten, das soll jetzt nicht irgendwie Eigenlob sein, aber die lassen jetzt keinen Dummi da dran. Und Dinge, wo ich mir halt unsicher war, die habe ich dann auch später erst getan. Und ey, ich habe den 5 Minuten erstmal beobachtet. Ich habe im Türrahmen gestanden, habe die Folie so leicht abgezogen und habe ihn ungelogen 5 Minuten nur beobachtet. Ganz blöd, ob er noch atmet, was mit den Augen passiert, mich erstmal an ihn gewöhnt.
Mhm.
Und mittlerweile sage ich ihm zwar immer noch Hallo, aber da hole ich aus der Kühlung raus, nehme die mit und ist es halt so ein Alltag eingekehrt, würde ich sagen.
Wo warst du nervöser vor deinem ersten Job, vor dieser Situation, die du gerade eben geschildert hast, oder vor deiner ersten Morning-Sendung?
Ich würde sagen, vor der ersten hygienischen Versorgung, weil die erste Morningshow habe ich gemacht, da habe ich schon 3 oder 4 Jahre lang den Nachmittag und das Wochenende moderiert.
Okay.
Also ich würde sagen, es war wirklich das mit dem Verstorbenen, da war ich aufgeregter. Das muss ich sagen.
Weil es nochmal eine andere Art von Verantwortung ist, eine endgültige Verantwortung. Du bist einer der letzten Menschen, die diese Person berühren werden und
das
sehen
passiert
werden.
Ganz, ganz oft. Das heißt ja nicht, dass jeder Verstorbene auch aufgebahrt wird. Ne? Also viele sagen auch, nö, wir haben uns schon zu Hause oder im Krankenhaus verabschiedet, bitte in den Sarg rein, zumachen oder direkt mit ins Krematorium fahren. Und dann bin ich wirklich der Letzte, wenn ich den Sarg dann schließe mit dem Oberteil und dann ja, quasi ins Auto bringe, zum Krematorium fahre, dann bin ich der Letzte, der den Verstorbenen so gesehen hat.
So skurril das klingt, aber so wie du das erzählst, Mike, und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ich mir wünsche, dass ich einfach jetzt schon weißt, du kümmerst dich, sollte mal was passieren oder sollte jetzt in nächster Zeit was passieren.
Auch um mich bitte.
ich glaube, man muss das tatsächlich ernsthaft mal besprechen, weil das ist echt wichtig und das war mir vorher nicht bewusst, wie viel Ruhe einem das selbst auch bringt, weißt du? Jetzt ist mir nur bewusst geworden, du wirst mich an irgendeinem Punkt im Leben nackt sehen, also komplett nackt.
Aber ich kann dir die Angst nehmen, wenn ich...
Ich habe keine Angst, wofür? Und
wenn ich dich zum Beispiel dann entkleidet habe und bei mir auf dem...
Ich auf will, dem, dass diese Musik läuft. Das sage ich dir. Mal ganz offiziell, sollte dieser Fall passieren, bitte seid alle nicht traurig, weil ich glaube an... ich weiß nicht, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, aber es wird schon irgendwas passieren. Und Mike, ich möchte, dass irgendein perverser Song im Hintergrund läuft.
LMFAO, I'm sexy and I know it.
Das wird und du wirst dich tot... Nein, nicht tot lachen. Du wirst aber lachen.
Das eskaliert
dann
hier gerade.
Weil ich dann liegen werde und du weißt, es war mein Wille, dass du Spaß dabei hast.
Ich muss so ehrlicherweise sagen, eigentlich bin ich ja genauso verdorben wie ihr. Ja, ich weiß. Aber wenn ich so in diesen Black-Modus oder Modus Black rutsche, dann bin ich schon so ein bisschen, ja nicht Spießer, aber irgendwie so ein bisschen... ruhiger.
Weißt du, was das ist? Ich glaube, es ist eher, dass dir in dem Moment bewusst ist, das sind, also du kannst es dir nicht leisten, weil du ganz viel Empathie brauchst für die Menschen, die das erleben, die das leiden. Wir machen gerade, wir nehmen diesen Podcast auf und Sascha hat es ja am Anfang schon erwähnt, wir wollen nicht frech sein, wir wollen nicht respektlos sein oder uns über Menschen lustig machen. Wir wollen nur versuchen, es so weit aufzulockern, dass mehr mitschwingt als nur Angst. Ja. Also und ich glaube, dass das echt wichtig ist.
Also ich finde, wenn am Ende des Podcasts, vielleicht habt ihr noch ein paar Fragen.
Eine habe ich noch.
Wenn sich wenigstens die Familien zu Hause hinsetzen und sagen, hey, was möchtest du denn? Möchtest du eine Feuer- oder Erdbestattung? Ey, das wäre schon so ein Riesenschritt. Ja. Es ist für viele wirklich ein hartes Thema, aber wenn man einmal drüber gesprochen hat, du hast es gerade auch schon mal gesagt, Ralf, dann ist so ein bisschen Ruhe drin.
Voll, voll.
Und man hat nicht mehr so große Angst oder Furcht.
Hast du bisher jemanden... Wie sagt man? Ich sag mal, fertig machen müssen, aber ich meine damit jemanden, was sagt man?
Wir sagen immer hygienische Versorgung.
Hygienische Versorgung, okay. Deutsche Bestatter. Hygienische Versorgung.
By the way, das machen nicht alle Bestatter. Also, ich habe mir sagen lassen von meinem Chef, wir sind auch einer der wenigen Bestatter, die eine eigene Kühlung haben. Mhm. Viele bringen ihre Verstorbene, die Fälle, die sie annehmen, auf den Friedhof in die Kühlung. Oder eben vielleicht auch direkt ins Krematorium oder in andere Kühlhäuser, die sie vielleicht mit anderen Bestattern sich teilen. Wir haben ein eigenes und wir haben auch einen eigenen hygienischen Versorgungsraum. Das hat auch nicht jeder Bestatter, weil das natürlich schweineteuer ist. Wir haben da alle Instrumente, die du brauchst für die hygienische Versorgung. Das kann sich eben nicht jeder leisten. Und das finde ich halt toll, dass das bei uns alles im Hause ist.
Wo wir gerade eben davon gesprochen haben, ein bisschen anders dem Tod zu begegnen. Weißt du, wie das in Mexiko läuft?
Nee.
Das sind teilweise richtige Partys.
Ja.
So richtig. Das habe ich in den USA schon mal gesehen.
Wie findest du das?
Ich finde, das muss jede Familie selbst entscheiden. Also wir haben auch schon alle Fälle gehabt. Also Leute, die wirklich in den Aufbahrungsraum reingekommen sind, sich gefreut haben. Hey, guck mal, der sieht ja wieder so toll aus. Und die sich ja quasi, die haben in sich selbst, glaube ich, getrauert. Aber die haben sich über die Situation, dass der Verstorbene dann doch so friedlich da liegt, gefreut. Wir haben aber auch natürlich andere Beispiele, die vollkommen am Boden sind, die zusammenbrechen. Klar, und deswegen begleiten wir auch solche Aufbahrungen immer. Wir bleiben immer vor der Tür stehen und sagen, wenn was ist, klopfen Sie an, wir sind da. Ich finde sowas cool. Ja. Ich bin auch der Meinung, oder ich habe meiner Familie schon gesagt, wenn ich irgendwann vor ihnen gehen sollte, keiner kommt in Schwarz. Und wenn doch, stehe ich wieder auf und haue ihn auf den Deckel.
Das nennt man übrigens, bei den Amerikanern ist es Celebration of Life. Mhm. Also man feiert das Leben und man verabschiedet jetzt nicht in dem Sinne oder man trauert jetzt nicht in dem Sinne, sondern man hat einfach diese Party, in der man das Leben so feiert. Was ich irgendwie total schön finde, den Gedanken, dass man mit einer dicken, fetten Party verabschiedet wird.
Voll. Also, ich wäre nur gerne noch dabei und würde noch mittrinken, muss ich gestehen.
Ich werde vorher eine Playlist fertig machen noch.
Aber
ihr kommt jetzt nicht noch einmal.
Ihr könnt auch noch mehr Fragen stellen.
Ja, keine Zeit.
Aber es ist lustig, weil wir beide gleichzeitig beginnen, wir gucken uns an und dann entscheiden wir uns beide gemeinsam dazu, dass ich erstmal schweige.
Du hast es eben schon in Mini-Teilen beantwortet, aber wie stellst du dir deine eigene Beerdigung vor?
Also auf jeden Fall eine Erdbestattung. Ja. Dann gibt es diesen tollen schwarzen Hochglanzsarg mit der Goldbordüre und dem Rosenbouquet obendrauf. Ja. Ich weiß in der Tat noch gar nicht, was ich im Sarg anhaben möchte. Liegt vielleicht auch daran, vielleicht eine Jogginghose, weil ich morgens ganz oft in Jogginghose zur Frühsendung komme.
Großartig.
Und dann bin ich für einen freien Redner. Es gibt viele, viele Priester. Ich bin halt katholisch, lebe das jetzt nicht so ganz. Gottlob, verzeih es mir hoffentlich. Ja. Und dieser freie Redner soll bitte über mein Leben reden. Also wenn meine Familie ein paar Gebete möchte, sollen sie es tun für sich. Ich brauche es ehrlich gesagt nicht. Als die Freundin meiner Eltern vor kurzem verstorben ist, habe ich zum Beispiel die Trauerrede in der Kirche gehalten. Die ging so 10-12 Minuten. Da habe ich nur über ihr Leben geredet. Natürlich waren da Tränen und all sowas bei, weil ich eben auch persönlich betroffen bin, ne? Aber sowas stelle ich mir halt auch vor, dass über mein Leben geredet wird, wie mich halt verschiedene Leute beeinflusst haben, welche Rolle meine Familie gespielt hat, ein paar Lieder spielen. Was ich auch sehr, sehr cool finde, auf der Kinderbeerdigung hatten wir eine Dia-Show, wo nochmal so die Höhepunkte des Lebens, das war natürlich jetzt da relativ kurz, aber wenn man in unser Alter kommt oder das von unseren Eltern, dann finde ich das cool, wenn man nochmal so ja, tolle Fotos von Hochzeiten, Geburtstagen oder sowas zeigt.
Jetzt hast du ja gerade eben von deinem Bruder erzählt, dass der so neu dabei ist. Wie lief denn so der erste Kontakt für ihn und auch das Aufbauen und das Ganze?
Wir haben ihn ins kalte Wasser reingeschmissen. Das habe ich meinem Chef aber auch gesagt, dass ich das möchte, weil ich dabei war, als er das erste Mal bei uns im Hause dann quasi mit Verstorbenen in Kontakt gekommen ist. Er hat halt vorher auch schon meine Oma gesehen.
Ja.
Und er hat eigentlich gedacht, er guckt nur mal hinter die Kulissen und fährt dann wieder. Aber in Wahrheit mussten wir 4 Verstorbene aufbahren und das ist schon echt eine Hausnummer.
Warum?
Weil du musst sie halt entkleiden. Du musst sie, also wir machen das so, wir waschen sie komplett. Sie werden einmal am Anfang desinfiziert von oben bis unten. Dann reibe ich sie ein mit einer ganz normalen Waschlotion. Die kriegen die Haare auch gewaschen. Dann mit Wasser wieder drüber, dann wieder Desinfektionsmittel. Dann werden die abgetupft. Und dann fange ich halt an, so eine Gesichtscreme aufzutragen, die einzumassieren, so 5 bis 10 Minuten, damit die Haut auch wieder dann im Gesicht lebhaft aussieht. Dann mache ich meistens die Fingernägel schön. Hast ja häufig Ablagerungen drunter oder ungepflegte Fingernägel, weil wenn du die später auf der Decke drauf hast im Sarg, da guckst du halt Angehörige halt drauf. Und das finde ich halt echt unschön. Dann Männer hin und wieder nochmal rasieren, dann bekommen die Verstorbenen Augenklappen. Das müsst ihr euch vorstellen wie große Kontaktlinsen. Da sind dann so kleine Noppen drauf und die sorgen halt dafür, dass das Lid nicht hochrutschen kann. Augen fallen halt auch so ein Stück weit ein und dadurch sichern wir halt, dass die Augenpartie, auch wenn sie halt geschlossen ist, noch schön aussieht. Also dass es voluminös aussieht, dass wirklich die Person halt schläft, den Eindruck bekommt
man. Ey, das klingt blöd, ne? Aber vielen Dank, dass ihr das macht, weil einfach zu wissen, man liegt in so einem Sarg, so man kann sich selbst nicht herrichten, aber da ist jemand, der kümmert sich darum, dass du einfach auch aussiehst wie du.
Und das ist, weiß Gott, noch nicht alles. Also,
ihr schminkt die auch noch, ne?
Ja, das kommt auch noch hinzu. Vorher kriegen die noch ja, ich sag jetzt mal Tampons, aber jetzt nicht die von den Frauen, sondern die sehen eher so aus wie so ein Taschentuch. Das halbieren wir dann einmal. Das kriegen die dann einmal in den Rachen rein und jeweils in ein Nasenloch, dass man das als Angehöriger nicht sieht. Dient einfach dem Aspekt, es können ja Flüssigkeiten hochkommen. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Und wenn das bei einer Aufbahrung passiert oder vielleicht ein Angehöriger mal zu nah oder den Verstorbenen hochnimmt, dann kommt die Flüssigkeit hoch. Dafür ist halt dann da, damit auch keine Gerüche und sowas halt hochkommen. Und dann gibt es halt schon mal Situationen, dass wir einen Mund auch verschließen, wenn er zu weit aufsteht, aber natürlich nur in Absprache mit Angehörigen. Wenn zum Beispiel der Opa immer mit offenem Mund geschlafen hat und den keiner anders kennt, dann würde ich den nicht zunehmen. Also das wäre ja hirnrissig. Aber wenn die Angehörigen sagen, hey, wir kennen ihn nur mit geschlossenem Mund, dann machen wir auch das. Auch den können wir halt durch spezielle Techniken verschließen. Und letztens musste ich das erste Mal eine Frau mit einer aufwendigen Föhnfrisur frisieren. Es war schon, ja, ich habe auch echt da gestanden und ich hatte halt Frühsendung und war halt so hochmotiviert und dachte so, boah, jetzt okay, du hast die Haare jetzt nass, fängst mal an zu föhnen. Und ich hatte halt ein Foto von ihr und ich habe das vorher halt noch nie gemacht. Ich meine, du kannst die Haare halt, wenn es auf gut Deutsch verkackt, das kannst du ja nochmal waschen, auch wenn das dann nicht mehr so, nicht so nett ist. Aber ich sag mal, wir geben ja alles. Und mir ist es in der Tat auf Anhieb gelungen. Ich habe zwar eine Dreiviertelstunde dafür gebraucht, aber mit Haarspray und Föhnrichtungen und alle, was ich kenne mir vor, wie so ein Star-Friseur.
Ja, ja. Die wollte direkt einen Termin bei dir. Du hast jetzt gar nicht erzählt, wie es für dich bzw. wie es für deinen Bruder war. Du hast,
ach so, ja,
du
genau.
Hast, du, sorry. Hast jetzt, du hast erzählt, wie es aussieht verloren. Und wie es läuft. Das war auch hochinteressant. Mhm. Aber wie war das für dich? Wie war das für deinen Bruder?
Als ich das erste Mal dabei war oder als ich meinen Bruder dabei hatte?
Es ist völlig verschieden gelaufen.
Ja, also als ich das erste Mal dabei war, habe ich halt mit der Junior-Chefin, mit der Diana, Grüße an sie, als die übrigens die Treppe runterkam während meiner Reportage, dachte ich, oh mein Gott, wie kann so ein hübsches Mädel bitte Bestatterin sein, die sah aus wie aus so einer Edelparfümerie, wirklich ja. ein bildhübsches Mädchen.
Das denken die Leute jetzt auch bei dir, Mike.
Ein bildhübsches Mädchen, was die Treppe runterkommt.
Nein, Mike, du hast echt eine coole Frisur.
Merci. Ich sag nur Justin Timberlake in NSYNC-Zeiten mit dieser Rahmensuppenfrisur.
Ich hätte nur noch gerne den Körper dazu. Den hätte ich gerne. Ach,
der ist auch schon so ganz gut.
Auf jeden Fall, jetzt hast du mich damit aus dem Konzept gebracht. Ach so, genau. Auf jeden Fall, die beherrscht das halt auch total und hat mir das alles beigebracht. Und als wir dann an dem Gesicht das erste Mal dann dran waren, das war an meinem Praktikumstag für das Radio noch, da war meine erste Reaktion, als wir dann ihn tamponiert haben, wie wir das nennen. Boah, pass auf, tu ihm nicht weh. Im Nachhinein, vollkommen hirnrissig, ja. Aber wenn du einem Menschen dann so ein Tampon halt aus Sicherheitsgründen oder aus hygienischen Gründen in den Rachenraum oder so schiebst, da hatte ich echt meine Probleme mit.
Klar.
Und habe auch ein bisschen damit gehadert am Anfang. Und mein Bruder, der guckte mich erstmal nur an, als ich sagte so, ey, wir waren jetzt hier vier Leute auf, so, willst du mich verarschen? Ich wollte nur gucken. Aber der hat so, ich glaube, eine halbe Stunde gebraucht und dann war der vollkommen dabei. Der hat sofort mit angepackt. Der sagte, ja, was soll denn passieren? Mein Bruder ist doch da.
Cool.
Und ja. Ich muss sagen, seitdem ist unsere Beziehung auch ultra stärker geworden.
Ja, ist das
ja,
so?
Ja, weil wir treten halt als Team auf. Ne? Mhm. Ich fahre mit ihm ganz, ganz oft raus zu den Familien und ich sage immer, guten Tag, das Bestattungshaus Odenthal, mein Name ist Mike Kivilip, ich habe meinen Bruder Herrn Kivilip mitgebracht. Und die sagen, ach toll, Brüder, eine Familie, schön. Und das schweißt irgendwie zusammen.
Ich muss irgendwie auch sagen, also ich kann mir schon so ein großes Schild vorstellen, wo so Kivilip und Kivilip draufsteht. Einfach so ein eigenes Bestattungsunternehmen. Wobei ich ja glaube, dass du diesen Job auch, um ganz ehrlich zu sein, in gewisser Hinsicht auch tust, weil du ein Team und einen Chef gefunden hast. Also so wie du immer über ihn erzählst und so, ne? Wo du dich einfach auch sehr sicher fühlst und so sehr... Man merkt, du willst auch ein Teil von all dem sein. So, es geht dir, glaube ich, nicht nur um die Arbeit an sich, sondern das ganze Gefüge drumherum.
Ich habe in meinem Leben immer nur Dinge getan, die ich zu 100% wollte und wo ich hinterstand. Da muss nicht immer Geld eine Rolle spielen. Mhm. Und da ist es wirklich so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich irgendwie ein Teil dieser Familie geworden bin. Und das finde ich wahnsinnig toll. Weil wenn man die Familie so sieht, dann würde man niemals denken, dass die Bestatter sind. Mhm. Also never. Nicht dieses typische Bestatter-Image. Du kommst irgendwie rein, alles ist grau, dunkel,
großartig.
So braun und ja. So. Nee, wenn du bei denen reinkommst in die Beratungsräume, hast du das Gefühl, du sitzt bei dir im Wohnzimmer. Wahrscheinlich ein bisschen aufgeräumt. Aber es ist einfach so, ja, es ist so nett.
Weißt du, bei Chai und Rauch geht es ja auch so ein bisschen darum, ja, Brücken zu bauen zwischen Kulturen sozusagen oder auch Kulturen so ein bisschen zu vergleichen. Was ich halt sehr spannend finde, ist die Art und Weise, wie man zum Beispiel in Deutschland mit dem Tod umgeht und wie man jetzt in meinem Fall zum Beispiel in Syrien mit dem Tod umgeht oder in, weiß ich nicht, Chile oder Pakistan, Mexiko, Neuseeland. Fallen dir da Unterschiede auf oder musst du sagen, ja, in der Regel sind die Menschen, die sterben oder die Verstorbenen sind in der Regel zum Beispiel christlichen Glaubens oder eben Deutsche und da steht so eine deutsche Kultur auch natürlich hinter.
Also das aktuellste Beispiel, was ich habe, ist eine muslimische Familie, die ihr Kind verloren haben, direkt nach der Geburt. Mhm. Die haben genauso getrauert wie jeder andere auch, weil ich meine, das sind ja... Menschen. Religion ist ja egal. Wir nehmen natürlich vollkommen Rücksicht auf deren Religion und wenn die sagen, hey, wir würden ganz gerne die hygienische Versorgung oder wie es dann auch bei vielen Menschen heißt, die Waschung selbst machen, ja, selbstverständlich. Dann kommt doch hinten zu uns in den hygienischen Raum. Ihr könnt bei uns jederzeit hinten reinkommen. Bei uns ist es so gut wie immer aufgeräumt, muss man ehrlicherweise sagen. Und bei uns kann man immer über die Schulter gucken oder ihr könnt es eben selbst tun und wir leiten euch an oder sind dann eben dabei.
Ich bin keine Muslime, aber ich habe oft das Gefühl, dass es uns hier in Deutschland gut tun würde, wenn wir uns gewisse Dinge auch abgucken würden. Wenn wir jetzt anfangen darüber zu reden, würde das den Rahmen sprengen, aber ich finde das schön.
Teil 2, würde ich sagen.
Ja, wer weiß, vielleicht mal gucken, wie die Resonanzen auf diese Folge sind, dann wären wir, glaube ich, also wir sowieso, aber Mike vielleicht dann hoffentlich auch bereit, noch eine zweite Folge zu machen. Weil ich muss sagen, nicht das Gefühl, dass alles so besprochen wurde, dass das besprochen werden sollte.
Nö, da waren noch ein paar Sachen offen, aber wir müssen auch ein bisschen auf die Uhr gucken.
Ja,
ich weiß gar nicht.
Oh, Mike, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir reden, aber man muss echt loswerden. Erstens, du bist ein großartiger Mensch, dass du das machst und das gilt für ganz viele Leute, die auch nicht nur diese Arbeit tun, sondern auch den Sinn dahinter sehen.
Ja.
Und ich bin echt dankbar dafür und bin unglaublich froh, dass ich einen Freund habe, der einfach, weil ich kenne dein Herz und ich kenne deinen Geist und wie du bist und denkst, und ich bin froh, dass es Menschen gibt wie dich, die genau diese Art von Arbeit machen.
Hätten wir nicht Corona, würde ich euch jetzt küssen.
ich muss sagen, Menschen in meinem Umfeld, die viele Menschen verloren haben, die überhaupt auch an sich viele Tote an sich gesehen haben, die sind immer sehr kalt, haben oft einen trockenen Humor, die haben jetzt nicht den Humor verloren oder so, und ich muss sagen, es überrascht mich, wie du auftrittst und wie du damit umgehst. Also im Positiven überrascht mich das. Mhm. Und das finde ich schon krass.
Es ist warm, es fühlt sich warm an. Ja. Und das hilft so sehr, auch darüber zu reden. Und natürlich haben Sascha und ich ja auch mit Sicherheit, wir haben jetzt gar nicht so sehr darüber gesprochen, aber auch ich hatte natürlich so das Gefühl, hoffentlich kriegen wir uns zusammengerissen und treten dann niemandem auf die Füße oder so. Aber ich hatte jetzt auch, ich weiß nicht, eigentlich warst du der Moderator dieser Folge. Ja, nein, um
Gott, ich muss sagen, ich war am Anfang auch aufgeregt, weil ich kenne diese Position gar nicht mehr. Ich kenne nur die Position desjenigen, der das Ruder in der Hand hat und sagt, wo es lang geht und die Fragen stellt. Und dass man dann selbst mal antworten muss, das war schon.
Weißt du, was ich hoffe, Mike?
Eine Herausforderung.
Dass du vielleicht irgendwann, wenn du die Zeit und Muße dafür hast, vielleicht sogar anfängst, junge Menschen oder Leute, die in diesem Bereich möchten, da so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Weil ich glaube, du bist der perfekte Mensch dafür, um genau das zu tun.
Jetzt habe ich nicht nur Schweißränder unter den Armen, sondern werde auch noch rot. Also ihr bringt mich hier vollkommen in Verlegenheit.
Es ist nicht nur, weil du das tun möchtest. Ich glaube, wenn man eine, nicht unbedingt Begabung hat, aber vielleicht sowas wie eine Aufgabe, die man tun muss, weil man einfach sehr, sehr gut darin ist, dann, ja, eine Berufung einfach, dann ist das großartig zu wissen, dass so jemand wie du dahinter steckt. Und deswegen bist du, glaube ich, auch jemand, der es in anderen Menschen erkennen kann, wenn sie genau das haben.
Das ist so süß. Ich muss auch sagen, ich habe es auch von Anfang an nie des Geldes wegen gemacht, sondern einfach nur, weil mir das was gibt. Weil ich am Ende des Tages sagen kann, wenn ich im Bett liege, boah, du hast heute natürlich neben einer Morningshow, die hoffentlich gut gelaufen ist, auch noch echt was bewirkt, nämlich Leuten ein Stück Last abgenommen. Und damit schläft es sich doch abends ganz gut ein.
Gute Schlussworte. Aber bevor wir uns jetzt hier verabschieden, Mike, du musst mir gleich unten vom Spiegel noch die Haare machen, bitte.
Die aufwendige Föhnfrisur oder Justin Timberlake bei mir? Ganz
normal.
So, gut, jetzt haben wir es, jetzt müssen wir leider dann doch zum Ende kommen. Vielen Dank, Mike, dass du da warst.
Ja,
gerne.
Dank. Vielen, vielen Dank an das Bestattungsinstitut, an Odenthal, an die Familie Odenthal, an deinen Chef, dass die das erlauben und dir auch so sehr vertrauen und wissen, du würdest nichts sagen, was jetzt irgendwie nicht gut wäre oder nicht okay wäre.
Und mach das Jahr weiter.
Ja, unbedingt. Ja, vielen, Fall. Vielen Dank an diese großartige Arbeit und dass da ein Unternehmen, eine Familie hintersteht, die dann auch noch sagt, ey, diese, ne, wenn Kinder sterben oder wenn die verstorbenen Kinder sind, dann möchten wir das auch umsonst machen und wir geben da alles und stecken da alles rein. Das ist so beruhigend zu wissen, dass das in meiner Stadt, in der ich lebe, existiert, Gott sei Dank.
Ich sage auch immer, ich möchte nicht, dass ein Mensch stirbt, obwohl ich meinen Job gerne mache, aber wenn ein Mensch stirbt, dann komme ich eben gerne, um da zu sein und zu wissen, hey, wir haben die Ressourcen, das ganze Ding jetzt zu wuppen, auf gut Deutsch.
Eine Berufung.
Ja.
Jalla. Sascha sagt ciao.
Ciao.